Jedes Leben, das ich in diese Welt bringe, wird in meiner nie vergessen sein. Ich habe die schönsten Blumen für dich gepflanzt, auch wenn sie in deinen Händen nur verwelken. Das Zitat, das ihr eben gehört habt, stammt aus der Graphic Novel Loving Reaper. Das habe ich hier, der Max hat es auch. Und dieses Zitat ist ein Dialog zwischen dem Leben und dem Tod. Und geschrieben und gezeichnet wurde die Graphic Novel von Jenny Ginia, die wir heute begrüßen.
Guten Tag, schön, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns auch. Gleichzeitig sind wir traurig, aber das ist, Maxi, wie würdest du sagen, das ist so eine schöne Traurigkeit, die Loving Reaper mit sich bringt, oder?
Das ist so eine realisierende Traurigkeit. Es ist eine Traurigkeit, wo du weißt, also du gibst dich dieser Traurigkeit hin, du weißt aber, da hängt was Reales dran und du liest diese Geschichten und du hast sie entweder, diese Geschichten, um die es darin geht, da sprechen wir gleich noch drüber, du hast sie entweder schon mal gehört oder vielleicht sogar selbst mitgekriegt und weil es um Tiere geht, Achtung Spoiler, tut es natürlich umso mehr weh, aber ich schwöre, am Ende war meine Seele gereinigt, das hat richtig gut getan.
Wenn das kein Teaser ist auf die Folge, dann weiß ich auch nicht. Wir sprechen mit Jenny über die Graphic Novel, über ihre Arbeit und eben ganz viel über den Sensenmann, der ziemlich gut zu den Tieren ist, besser als so mancher Mensch. Und wir haben so eine Eisbrecherfrage, die geht, oha, wie oft wurde dir schon gesagt, dass man beim Lesen deines Buches geheult hat, neben den zwei Malen, die du heute von uns gehört hast?
Das ist so der übliche Kommentarfluss, sobald ich irgendwas hochlade. Als ich den ersten Comic hochgeladen habe, waren das so alle Kommentare. Und ich dachte, ich kriege jetzt meinen ersten Shitstorm, ne? Aber die Leute wollten mehr davon, was ich nicht verstanden habe. Aber ich habe natürlich geliefert, weil was das Internet verlangt, ne? Ja, und ich glaube, ich habe eine sehr, ich weiß auch nicht, sehr, sehr masochistische Beziehung zu meinen Lesern. Irgendwie wollen die leiden?
Also mir hat der eine Band gereicht. Ich weiß nicht, ob ich noch einen vertragen würde. Aber kommen wir dann... Da kommen noch welche, sehr gut. Jetzt war das so ein bisschen mystisch, jetzt denken sich alle, was sind das für Tiergeschichten? In Loving Reaper besprichst du Alltagsszenen, die nicht selten so vorkommen. Es geht vor allem um Haustiere. Was sind das für Geschichten? Gib uns doch einen kurzen Abriss.
Das sind zum Beispiel Geschichten über Hunde, die am Straßenrand ausgesetzt werden, Katzen, die nicht adoptiert werden, weil sie schwarz sind. Was habe ich noch so? Albatrosse, die verhungern, weil sie Kippen fressen, weil sie keine normalen Fische mehr finden. Und also es ist vieles menschgemachter Schmerz und aber auch viele Geschichten, die ich zum Beispiel vorher noch gar nicht kannte und auch viele meiner Leser nicht. Also viele Reaktionen auf meine Geschichten sind dann oft, oh, ich wusste das noch gar nicht. Und genau diese Geschichten möchte ich mir ins Gespräch bringen, weil viele Sachen haben gar keine Lobby, sage ich mal, und das wird einfach gar nicht irgendwie diskutiert und das ist wirklich schlecht, das darf nicht in Vergessenheit geraten und da muss irgendwie was passieren.
Da fällt mir spontan, also das Buch besteht, wenn man so will, aus Kurzgeschichten, das sind mehrere Kurzgeschichten über Haustiere oder auch Tiere im Allgemeinen und da gibt es eine Kurzgeschichte über einen Elefanten, der halt von Menschen gefangen wurde und dann so als Touristenattraktion herhalten muss. Also ich habe diese Geschichte angefangen und wusste, wo es hingeht, weil mir das klar war, dass solche Tiere missbraucht werden zum Spaß für den Menschen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht alle wissen, dass wenn du jetzt in, keine Ahnung, in Indien Elefanten reiten gehst, dass es diesen Tieren wahnsinnig schlecht geht. Ja. Und deswegen finde ich das gut, dass da eine Message dahinter steckt. Klar, ne, den Hund an der Straßenecke aussetzen, das in Anführungszeichen kennt man, das hat man schon gehört, aber eben so ein Albatros, der keine Fische mehr findet und dann Müll fressen muss, das ist was, das hat man nicht auf dem Schirm. Und das finde ich gut.
Richtig. Und zum Beispiel bei dem Elefanten, das ist ein gutes Beispiel, kriege ich bis heute Kommentare, die fragen, ja, aber wenn ich meinen Hund jetzt Tricks beibringe, dann ist das ja auch kein Missbrauch. Und ich sag dann, du erschlägst deinen Hund aber nicht, wenn er es nicht tut. Ne? Und man kann einen Elefanten nicht mit Leckerchen bestechen. Ein Elefant wird sich wehren. Der wird halt als Baby weggenommen und dann brutalst geschlagen und misshandelt und nur damit er halt seinen Willen verliert. Und das Wissen erschrecken viele Menschen leider nicht. Und bis heute werden diese Elefanten geritten. Und das ist aus so vielen Gründen falsch, weil das auch für die ganze Statur des Elefanten nicht gut ist. Der Rücken geht daran kaputt. Die haben elendige Schmerzen. Also es ist ein ganz langer Rattenschwanz an Grausamkeit einfach. Und ich möchte einfach, dass das bekannter wird und dass der Tourismus dahingehend einfach abreißt.
Du hast den ersten Schritt getan und das ist gut. Das ist sehr gut.
Wir fangen ziemlich emotional an. Das war die Geschichte Mutter übrigens. Die hatten wir eigentlich für später auf dem Skript, aber das macht nichts. Jetzt sind die Leute wahrscheinlich gehuckt und denken sich, was haben die da gelesen? Fangen wir doch was mit was Positiverem an oder gehen wir mit was Positiverem weiter, und zwar dem Sensenmann. Denn der Sensenmann ist ja eigentlich eine Figur, die man immer mit was Negativem verbindet, die ja quasi, wenn der Tod kommt, dann ist vorbei, Edgy Badge, er entreißt dich aus dem Leben. Du hast dich aber für das Gegenteil entschieden. Bei dir ist er so eine Art Held. Wie kam der Gedanke?
Na, aus verschiedenen Gründen. Ich meine, zum einen dachte ich, wenn es Tiere in dieser Welt so schlecht geht, also es gibt ja Tiere, die haben wegen uns wirklich kein schönes Leben und auch ein sehr kurzes Leben. Wenn das hier nicht funktioniert, dass sie wenigstens im Tod irgendwie, weiß ich nicht, einen Abschluss finden, irgendwie Glücklichkeit erfahren, irgendwie mal Freundlichkeit erfahren einfach. Und zum anderen, ich verstehe, warum Menschen sich bei anderen bösen Menschen vielleicht wünschen, dass sie halt im Nachleben Rache erfahren oder Bestrafung erfahren. Menschen sind da einfach ganz oft so, dass die sich da irgendwie Gerechtigkeit wünschen. Aber mal angenommen, der Sensenmann wäre wirklich böse. Wieso hätten Tiere das verdient? Also wenn Menschen, okay, aber ich meine, wenn Tiere sterben, ich finde, die haben keine böse Begrüßung mit von einem gruseligen Wesen irgendwie verdient. Ich finde, der sollte, wenn es ihn geben sollte, schon nett zu denen sein. Also das war einfach so der Gedankengang dahinter. Also ich denke, ein freundlicher Sensenmann ist jetzt auch nicht so, dass ich das jetzt irgendwie erstmalig erfunden habe. Ich glaube, Terry Pratchett hat das auch damals schon ganz gut umgesetzt. Mhm. Aber es gibt auch andere Comics auf Instagram, die das gut umsetzen. Aber ich bei mir war einfach so dieser tierrechtliche Gedanke noch dahinter, der dann noch so ein bisschen mit reingeflossen ist.
Ich finde aber auch, dass dieser Tod eine wahnsinnig gute Rolle spielt, dadurch, dass er so freundlich ist. Und ich würde mich zu der Aussage hinreißen lassen, dass der Sensenmann oder der Tod der Mensch, die menschlichste Figur in diesem Comic ist. Klar, weil er fast die einzige menschliche Figur oder humanoide Figur ist, die vorkommt. Aber der ist auch menschlich. Ja, genau das wollte ich eben auch zeigen. Ne? Da hab ich gedacht, ja. jetzt geht's mit mir zu Ende. Weil das halt so, ne, der Sensenmann gibt dem Hund, dem kalt ist, sein Mantel. Und der Sensenmann, es ist der Tod selbst, es ist die Kälte selbst. Und er gibt diesem Hund diesen Mantel. Da habe ich gedacht, wow. Also das ist allein schon, das fand ich sehr respektabel, überhaupt auf die Idee zu kommen. Ich würde jetzt auch gleich vorwegnehmen, das Panel, wo ich am meisten geheult habe, und ich habe keine Skrupel, das zuzugeben, das war tatsächlich nichts Negatives, das war was Positives. Und zwar gibt es eine Kurzgeschichte, jetzt muss ich kurz vorblättern, wie die heißt, Moment, die heißt Einklang, und da trifft er auf das Leben, und das Leben ist dargestellt als auch eine kolorierte Frau, die sieht so aus, ich zeige das mal eben, der Sensenmann ist schwarz-weiß, der Rest ist übrigens schwarz-weiß, und das Leben rettet einen Fuchs vor dem Ertrinken, der in einem Pool ertrunken ist, und anstatt, dass der Sensenmann sich irgendwie grämt, sagt er das hier. Ich lese das vor für Spotify. Moment, ich kann es nicht gespiegelt lesen. Er lacht und sagt, haha, ich liebe es, gegen dich zu verlieren. Und das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, okay, das ist ein richtig geiler Charakter. Wenn er sich freut, dass er quasi eine Seele verloren hat an das Leben, dann sagt es unfassbar viel über diesen Toten, über diesen Sensenmann aus. Und das finde ich klasse, finde ich toll. Das ist ein ganz anderer Take auf einen Sensenmann, wie wir es kennen. Und damit habe ich die Figur auch lieb gewonnen. Das war... Ja, Tränen in den Augen gehabt.
Ja. Also der Sensenmann selbst bringt ja die Lebenden nicht um. Er holt sie einfach nur ab. In meinen Comics zumindest ist das so der Gedanke, dass vielleicht bringt dich der Krebs um, vielleicht bringt dich das Auto um, was dich überfährt. Aber der Tod selber holt dich einfach nur ab, wenn deine Zeit einfach abgelaufen ist. Und wenn das halt nicht der Fall ist oder wenn Leben das verhindert, dann geht dem Tod da auch nicht viel verloren. Also letzten Endes bekommt er dich so oder so, früher oder später. Und wenn Life das verhindern kann, dann ist er sehr glücklich darüber. Und ich finde auch nicht, dass die in irgendeiner Form in einem zu krassen Kontrast stehen sollten oder als, wie sagt man, in einem Wettbewerb zueinander oder als Feinde gegeneinander. Mhm. Weil Sterben ist jetzt per se kein Fehler. Da kommen wir alle irgendwann an. Und manche gehen schon mal früher vor, aber wir kommen halt irgendwann nach. Und es gehört einfach zum Leben, so kitschig das auch klingt, aber es ist einfach Fakt. Und deswegen habe ich die immer so ein bisschen als Partner im Spiel gesehen.
Ja.
Das sind doch einfach Angst aus der ganzen Sache, weil es ist einfach, es gehört einfach dazu. Anders kann man nichts sagen.
Es ist, was du hast, du, ist so, du hast später noch eine Kurzgeschichte drin, auf die gehe ich jetzt nicht ein, die will ich nicht spoilern, weil die ist ganz witzig, weil man so mit so einer recht witzigen Anekdote rausleitet. Aber halt, wie du gesagt hast, der Tod bekommt die Seele so oder so, aber dass er eben nicht sagt, keine Ahnung, die Seele hole ich mir noch, ne, so wie dieser verbitterte Tod, sondern dass er sich freut, dass er verloren hat. Das sagt wahnsinnig viel über den Tod aus, und das ist was, das würden wahrscheinlich die wenigsten Menschen im Leben sagen, die sagen, ich freue mich, verloren zu haben, weil im Endeffekt ist ja was Gutes bei rausgekommen, jemand hat sein Leben behalten. Und das macht ihn so viel menschlicher als jeden Menschen, Punkt.
Ja.
Als dem Pfarrer in Geschichte 2, der den Hund da an der Straße anleint und der Hund wartet, bis sie zurückkommen. Also ich hatte schon Pipi in den Augen bei Geschichte 1. Ich schließe mich mal bei Max an und dann leite ich mal auf die nächste Frage über. Ich habe die erste Geschichte gelesen und da, wo die Katze sagt, das ist meine Mama, da dachte ich mir so, oh Jesus, wo geht das hier hin? Dann kam eben der Hund, der ausgesetzt wird, der sich freut, weil endlich mal jemand mit ihm rausgeht, und dann wird er allein gelassen, und dann geht die dritte Geschichte, ist Teil 2, die zweiten Geschichte, wo er dann auch noch zum Tod sagt, ich kann jetzt nicht gehen, weil meine Leute sind noch nicht zurück. Und oh, da war ich durch. Und dann kam irgendwann die Geschichte mit dem Vogel, mit dem Papagei, wo die am Anfang, der Mama-Vogel, dieses Lied singt mit den Kindern. Und dann wird der Vogel aufgrund scheinbar falscher Erwartungen durch Social Media geweckt adoptiert. Und so ein Vogel singt halt. Und da hat man sich halt scheinbar falsch über dieses Haustier informiert. Und wo der Vogel dann so mit so eingefallenen Augen dieses fröhliche Lied singt, irgendwie, weil mich jemand liebt, da dachten wir so, nee, das ist zu viel. Wie dieses Lied singt quasi, ne, für sich, um zu überleben. Und dann kam nämlich, was bei jeder Geschichte kam, Fakten und Infos zu dem Thema. Und zwar, dass jeder Vogel, einmal, dass eben die Erwartungen die falschen sind, dass viele nicht erwarten, dass halt so ein Vogel so viel Arbeit machen kann oder dass er tatsächlich so viel singt. Und dass so ein Vogel 5 Haushalte irgendwie durchmacht, bevor er dann vorzeitig stirbt. Und da dachten wir, nicht schlecht, dass das so oft passiert, dass die dann auch wirklich so oft weitergegeben werden. Und diese Fakten, hast du vorhin schon gemeint, dass das Geschichten sind, die du auch nicht alle kennst, sondern auch kennenlernst und dann über sie schreibst. Bist du dann da auch so privat unterwegs? Was passiert so in der Welt und verarbeitest das? Oder wie kommst du zu deinen Geschichten?
Ich bin einfach so erzogen, dass Tiere und Umwelt, dass das beschützt werden muss, weil das ist einfach unsere Lebensgrundlage. Und ich glaube, deswegen war ich als Kind schon so ein bisschen darauf gepicht, dass ich irgendwie so wirklich so immer alle Tiere retten wollte. Das hat sich bis heute nicht geändert, wirklich. Also ich war dann auch irgendwie Freiwillige bei Greenpeace, gerade bin ich bei 4Pfoten noch unterwegs. Also das mache ich so oder so, auch ohne Love and Reaper. Und auch darüber lernt man so viele schreckliche Geschichten. Und zum Beispiel alle meine Hunde, die kamen alle aus dem Tierheim. Auch da bauen sich dann natürlich Kontakte auf. Und was man da für Geschichten einfach mitkriegt, was für Hunde aus welchen Gründen abgegeben wurden, oder halt auch Freunde, die ich aus aller Welt habe, die haben dann auch nochmal ganz andere Geschichten, weil die auch andere Gesetze haben oder halt gar keine Gesetze, die irgendwie diese Tiere beschützen. Es kommt so viel zusammen. Oder was natürlich auch geht, dass ich über Social Media von meinen Lesern, die dann teilweise auch selber Tierärzte sind, in Tierheim entweder freiwillig helfen oder arbeiten, die haben so viele schreckliche Geschichten auf Lager und schicken mir die dann natürlich alle. Das ist harter Tobak und ich kann einfach nicht fassen, also das ist wirklich, mir fehlen da so ein bisschen die Worte, ehrlich gesagt, weil man weiß, dass schlimme Geschichten passieren, aber es geht so ein bisschen über die eigene Vorstellungskraft hinaus, was da alles passiert und wie oft und jeden Tag und zu jeder Sekunde. Und ich brauche einfach ein Ventil. Ich glaube, meine Comics sind auch ganz großer Faktor, wie ich das verarbeite und wie ich das für mich selber therapeutisch verdaulich mache. Dass ich sage, okay, ich kann die Welt jetzt nicht retten, aber ich kann Comic drüber machen. Und wenn ich vielleicht ein paar Leute aufkläre, dann vielleicht mach's ein bisschen was, ich weiß es nicht. Es ist vielleicht auch ein bisschen Self-Care, schätze ich. Ich weiß es nicht. Es ist alles auf einmal.
Damit hast du meine Gedanken gelesen, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob das auch so vielleicht so ein bisschen therapeutisch ist, wenn du das dann verarbeitest, weil das irgendwie aus erster Hand zu erleben oder erzählt zu kriegen, ist schon hart. Und Loving Reaper bringt das den Leuten ja auch ein bisschen näher, die damit vielleicht keine Berührung haben oder keine Haustiere haben oder sich nicht engagieren oder nicht engagieren können. Und damit tust du in meinen Augen einen Bärendienst, dass dich quasi diesem, wie soll ich sagen, diesem Schmerz hinzugeben und dem Ganzen irgendwie so ein Gesicht zu geben, aber auch eine positive Note mit eben dem Tod und auch den Informationen, die da drin stehen. Also du fühlst was und danach kriegst du dann aber, lernst du auch was. So ging's mir und das ist eigentlich eine optimale Mischung.
Ja, ich wollte halt doch irgendwie, also mein Hauptgedanke war auch so ein bisschen, dass ich möchte Geschichten schreiben, die so ein bisschen hängen bleiben. Ja. Weil ich habe halt einfach damals immer gemerkt, also jeder kennt diese Peter-Poster oder diese WWF-Statistiken und das ist so, das war sehr oft auch sehr trocken und dann macht man mal kurz, oh, wenn das im Fernsehen kommt und dann ist das wieder vergessen, wenn die nächste Werbung kommt. Und ich wollte irgendwie was haben, was wirklich so, also in der Hoffnung, dass es halt langfristig so ein bisschen hängen bleibt. Und ich glaube, wenn du einfach diese Geschichte hast, die dich gefühlstechnisch doch ein bisschen mehr mitnimmt, dass du dich so wirklich reinfühlen kannst, hatte ich die Hoffnung, dass es wirklich hängen bleibt so ein bisschen. Und dass man das vielleicht auch mit diesen Fakten dann verbindet und dann, wie gesagt, man lernt vielleicht ein bisschen was, aber auch so ein bisschen nicht so preachy. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht so, nicht so mit den Finger drauf und du, ihr seid alle schrecklich und wegen euch ist die Welt scheiße, sondern so, guck mal, das passiert und wir können das aber besser. Wir können das alles besser, wenn wir Bescheid wissen. Wir können das besser, wenn wir uns daran erinnern. Wir müssen zu diesem Leid nicht beitragen. Wir können das verhindern. Und das möchte ich nur, dass Leute sagen, okay, ich kann das besser machen. Und geht mir ja auch so. Und ich lerne auch jeden Tag was Neues. Und auch ich denke so, wow, oh, das wusste ich als Kind nicht. Das habe ich auch falsch gemacht. Klar, ich bin auch nur ein Mensch und ihr seid nur Menschen. Und wir können es aber gemeinsam wirklich einfach schöner gestalten.
Das hast du schön gesagt. Und du hast auch, Martin und ich haben uns natürlich im Nachhinein ausgetauscht, als wir es beide gelesen hatten. Und du hast auch bei jeder Geschichte auch immer irgendwas dabei, wo du jemanden in Anführungszeichen bei den Eiern oder bei den Eierstöcken hast, ne? Da geht's um Hunde und Katzen und Vögel und da gibt's eine Geschichte mit einem Hamster. Die ist mir zum Beispiel nahegegangen, weil ich in meinem Leben schon mehrere Hamster hatte. Und deswegen konnte ich das Verhalten nachvollziehen, deswegen konnte ich nachvollziehen, wie dieses Tier personifiziert wird von dir, um es jetzt mal wirklich ganz kurz trocken zu sagen. Und es reicht ja schon eine Geschichte aus, die Leute hookt, weil sie selbst Haustierbesitzer von irgendeinem Tier sind, um ihnen diesen emotionalen Leberhaken zu geben, so dass sie den Rest von dieser Graphic Novel einfach schnallen. Und das ist eine wahnsinnig clevere Herangehensweise.
Ja, ich finde nämlich auch, weil ich finde immer ganz merkwürdig, wenn Menschen so unglaublich Mitleid mit Katzen und Hunden haben. Das ist ja an sich nicht selten. Aber das übertragen sie dann nicht weit auf andere Tiere. Ne? So das Kamel, was in Ägypten geschlagen wird, das ist dann irgendwie kein Gedanke wert. Keine Ahnung, meinetwegen die Kuh im Stall, die irgendwie nie Tageslicht gesehen hat. Also es gibt so viele Tiere, wo das einfach aufhört, diese Tierliebe. Und die fühlen doch aber trotzdem Angst und Schmerz. Warum hören wir auf, das weiterzudenken bis zu denen? Und deswegen dachte ich pack das alles zusammen, weil die alle fühlen.
Ja.
Und wenn das so ankommt, dann bin ich sehr erleichtert.
Da wären wir wieder
bei uns, ja.
Da wären wir wieder bei der Geschichte Mutter. Ich tue sie hier mal schnell. Ich scroll mich mal kurz hin. Oder, nee, ich überspringe Mutter und wir gehen gleich zu dem Löwen. Hier haben wir es hier, den Zirkus.
Ja.
Was ich auch schrecklich finde. Und da ging mir das Herz auf, wo sich der Sensenmann dann hinkniet und quasi den König würdigt. Mhm. Das fand ich richtig geil. Also auch nicht so dann so traurig, sondern so, es ist fast so euphorisch, dass der Sensenmann erkennt, wie stark der Löwe ist und ihm dann eben seinen Respekt zollt und nicht die Besucher des Zirkus, die sich denken, oh, der Löwe ist doch der König des Dschungels und dann beklatschen sie ihn, aber wenn er durch den Ring springt. Ja, das war so eine Geschichte, die hat Traurigkeit, aber ich finde auch Power irgendwie vermittelt. Und eins will ich noch sagen, bevor ich es vergesse, sorry Max, und zwar wegen dem Elefanten auch und den Touristen. Ich habe schon gehört, dass bei diesen Stationen, zum Beispiel in Thailand oder was weiß ich, wo man die Elefanten reiten kann, dass man dann oft Fotos machen kann, eben mit eigentlich gefährlichen Schlangen oder Geparden etc. Und die Tiere werden ja oft voll gepumpt mit Narkotikern, damit die sich nicht rühren, weil sonst könnte man niemals ein Foto mit denen machen. Und es geht nicht in meinen Kopf, wie man als Tourist so ein Tier sieht, das komplett benebelt ist und sich denkt so, boah, geil, ich lass mich jetzt mit diesem gefährlichen Tier fotografieren, dass man das nicht checkt. Ja.
Das ist mir auch völlig unbegreiflich, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Leute da denken oder wie sie sich das innerlich schönreden. Oder vielleicht, sie wissen es nicht besser. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, die können das gar nicht überreißen. Ich musste jetzt gerade witzigerweise nicht an Tiere denken, sondern an in Japan gibt's die Geishas, da gibt's so eine Geisha-Straße in ist es in Tokio oder in Kyoto? Ich weiß es nicht. Wo die Touristen dann auch vor diese, ne, vor diese Geishas springen und die fotografieren und denen an den Haaren ziehen. Ich denke mir so, was los, Digi? Das sind Leute, warum macht man das? Und ich glaube, dass die das gar nicht überreißen. Gut, bei den Tieren, die jetzt mit Narkotika vollgepumpt sind, da kannst du es vielleicht wirklich nicht überreißen. Ist vielleicht ein bisschen komisch, dass das Tier so liegen bleibt. Aber selbst dann, ich finde auch, da gehst du einen guten Weg, eben das aufzuzeigen. Und was ich eben bezüglich des Löwens sagen wollte, ist, Loving Reaper, man liest jetzt nicht Loving Reaper und zerfließt auf der Couch oder im Bett, wenn man das liest, weil da werden ganz viele unterschiedliche Emotionen geweckt. Also du holst den Hammer, wo ganz groß Trauer draufsteht, raus. Und das ist richtig. Aber dann hast du so Geschichten wie mit dem Löwen, wo du so Fuck Yeah-Momente hast, sag ich jetzt mal ganz salopp, wo der Tod sich vor dem Löwen verneigt, weil er halt, ne, der König der Tiere ist und so. Das Loving Reaper erweckt ganz viele unterschiedliche Emotionen. Und das finde ich aus Autorensicht wahnsinnig stark, weil es wäre relativ einfach, in Anführungszeichen, immer nur, ne, auf die Trauer zu gehen oder auf den Schock. Aber da gibt's ganz viele Unterschiede. Da gibt's eine Geschichte, da geht's um eine Klebefalle für eine Maus. Und da sind eine Maus und ich weiß, ist es ein Spatz? Ich weiß es nicht, ein Vogel halt. Und die sind alleine und die wollen sich halt, was wollen sie holen? Körner wollen sie holen. Die Maus ist weg. Ja, oder Krümel, und die Maus liegt in der Klebefalle, und denkst ja schon, oh Gott, bitte nein.
Und dann sagt auch noch, geh schon mal vor, ich komme gleich hinterher, da
ja, ist es um mich geschehen. Der Vogel kann fliegen, und dann spricht halt die Maus mit dem Tod, und dann im letzten Panel siehst du nur, wie diese Vogelbeine auf dieser Klebefalle stehen, und halt die Sprechblase kommt, die fragt, kommst du? Und du denkst dir, oh mein Gott, jetzt ist dieser Vogel in diese Klebefalle das ist dann so ein Moment, das ist einfach so ein Shock-Value, wo du denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und das,
es ist aber genau das, was passiert. Es ist genau das. Und ich habe mich da so lange reingelesen und es werden so viele Tiere in diesen Fallen. Also es sind ja nicht nur Käfer oder Mäuse. Und Mäuse ist ja schon schlimm genug, weil die verhungern, die verdursten, die reißen sich selber die Gliedmaßen aus. Mhm. Es ist ja auch einfach. Es lockt dann auch Vögel an. Es lockt dann Fledermäuse an. Es lockt kleine Hunde an oder Katzen. Also alles kann da drin stecken bleiben. Es ist so grausam und unwillkürlich. Es ist, ich kann mich damit nicht anfreunden. Also, damit muss es sein, es tut mir leid.
Max, jetzt muss ich uns bremsen, weil wir sehr, ja. Jenny, du merkst, diese Geschichten, die gehen uns ins Herz und wir könnten stundenlang darüber sprechen, aber jetzt lassen wir dich wieder ein bisschen erzählen. Und zwar, haben die Geschichten ja als Webtoon angefangen und dann kam Panini oder du kamst zu Panini, das kannst du uns gerne gleich erzählen, wie der Kontakt entstanden ist. Und jetzt gibt's eben diese Graphic Novel. Was war so der Weg von Loving Reaper? Hast du das einfach mal in die Welt rausgeschickt und geguckt, was passiert? Und ja.
Also das war so. Ich war schon immer so ein bisschen melancholischer Mensch, schon als Kind. Ich hatte immer wie traurige Geschichten in meinem Kopf und ich weiß nicht warum. Ich habe Theorien, aber ich weiß nicht warum. Egal. Ich habe mich aber schon länger an so Webcomics versucht, hatte aber nicht wirklich eine gute Idee, sagen wir mal. Und habe dann einer Freundin damals erzählt, ich hatte diese Idee mit diesem Hundecomic, wo er seinen Ball bringt, aber der Ball ist nicht gut genug, weil die PlayStation ist viel cooler. Und ich habe das einer Freundin erzählt und sie meinte so, nee, niemand will sowas lesen, Jenny, das ist nur schrecklich. Das macht einfach nur depressiv, mach das nicht. Und dann dachte ich so, oha, okay. Aber irgendwie hat sie ja einen Nerv getroffen, ne? Also habe ich es trotzdem gemacht. Und dann habe ich aber nicht mit dem Comic angefangen, ich habe dann halt mit diesem mit dem Hund angefangen, der da halt ausgesetzt wird am Straßenrand, das war dieser Einseiter. Und den habe ich dann einfach mal auf Twitter gestellt, damals noch Twitter, als die Welt noch so ein bisschen in Ordnung näher war. Und der ist dann eingeschlagen wie eine Bombe. Und der hatte dann so innerhalb weniger Stunden so 80.000 Likes irgendwie und ich habe nicht so wirklich verstanden, was da passiert. Und wie gesagt, ich dachte erst, ich kriege jetzt einen richtigen Shitstorm und die Leute sind richtig sauer auf mich, dass ich sowas Grausames gezeichnet habe, weil ich hatte noch so die Stimme von meiner Freundin im Ohr, die sagt so, Jenny, keiner will das lesen. Und dann habe ich so ganz ängstlich in die Kommentare geguckt und die Leute waren am Weinen, aber sie fanden es gut. Und sie haben gesagt so, Jenny, das kannst du nicht so stehen lassen, mach das bitte weiter, bitte schreib ein Ende für diese schreckliche Geschichte. Und dann habe ich ein Ende gezeichnet und die Leute fanden es immer noch gut und jetzt sogar noch ein bisschen besser. Und dann dachte ich, okay, aber jetzt mache ich was über eine Katze vielleicht? Weil die Hundegeschichte war jetzt abgeschlossen. Und dann habe ich das auf Facebook und Instagram so ein bisschen weiterlaufen lassen, weil hätte ja auch sein können, dass es nur so ein Twitter-Phänomen war, ne? Und das kam überall gut an. Und dann hat sich so ein ganz kleiner Verlag bei mir gemeldet, so der Machhandel Verlag, und also wirklich ganz, ganz kleiner Verlag, und meinte so, ja, wir können ja vielleicht so eine Broschüre machen und die so gegen einen Obolus verteilen wir die auf die LBM. Und das Geld geht dann halt an Tierheime oder so. Und dachte ich so, ja, coole Idee. Und dann war aber die Nachfrage so groß, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht machen wir doch einen kleinen Comic für so 3 €. Das waren auch nur die ersten 2 Geschichten, weil mir hatte ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht draußen. Aber ich musste selber einen Shop anlegen, weil der kleine Verlag nicht hinterherkam, die alle zu verkaufen. Und es kamen halt auch Anfragen aus Amerika, aus Indien, aus allen Ländern der Welt. Die wollten dieses Mini-Heft haben. Das sind 2 Geschichten für 3 €. Und wir haben gesagt, okay, wir verschicken jetzt über 2 Shops und das Geld abzüglich von den Produktionskosten und Versandkosten, das geht dann halt alles in den Tierschutz. Ist auch eine schöne Summe zusammengekommen. Und dann hat sich ein etwas größerer Verlag gemeldet, das war dann Livers Editions aus Belgien. Die haben das dann auf Deutsch und Französisch gemacht, das war dann der erste Hardcover. Und ab da haben sich dann mehrere Verlage gemeldet. Da hat sich da eine Literaturagentin aus Washington gemeldet. Die hat das dann an Korea und Brasilien verkauft. Und dann hat mich Paul Goodenough angeschrieben aus England. Und der hat gerade mit allen möglichen Celebrities auch ein Hardcover gemacht, aber da wurden Geschichten für generell Umweltschutz. Da war auch Jane Goodall dran beteiligt, David Attenborough, Ricky Gervais, Yoko Ono, also alle möglichen großen Namen. Und wir waren über 300 Künstler und Musiker und also alle, also es war ein irres Konzept. Krass. Und die haben mich halt angeschrieben. Und ob ich da dabei sein will. Und ich habe die E-Mail fast gelöscht, weil ich dachte, das ist Spam. Weil ich also du kriegst so eine E-Mail, wo solche großen Namen fallen und fragst so, ja, willst du dein Comic damit reinpacken? Und ich denk so, nee, das ist Spam. Das kann doch nicht, also jetzt komm mal Leute her.
Ne? Kann ich dich nicht für blamen.
Ne, oder? Also ich hab's dir nicht geglaubt. Und ich habe dann auch, glaube ich, das 2 Wochen liegen gelassen, bis sie nachgefragt haben. Und dann war das so, ist das euer Ernst? Ist das echt? Und es war zum Glück echt. Und dann kam der, die haben das The Most Important Comic Book in the World genannt. Und das hat dann später Panini aufgegriffen und hat das alles komplett ins Deutsch übersetzt. Und als ich das erfahren habe, habe ich gedacht so, gut, ihr habt jetzt ein Buch rausgebracht, wo ich mit 2 Geschichten drin bin. Nehmt mich doch ganz. Also bin ich auf die LWM dahin gelatscht mit dem Buch unterm Arm, habe gesagt so, ey, hier, guck mal, ihr habt mich schon verlegt, so indirekt. Ihr könnt auch meine ganze Serie haben, so, ne? Und meinten so, ja gut, hier ist ein Kärtchen, melde ich doch mal nach der LWM. Habe ich gemacht und so kam es dann so nach und nach zustande. Ja, und jetzt bin ich hier, ne, bei euch.
Das ist ja krass, also es war wirklich ein Twitter-Post, der zum Schluss zu diesem wunderschönen Hardcover geführt
ja.
hat.
Ja.
Das ist also dieses
experimentell und Weltschmerz und
das ist total ja. krass, weil das ist das, was die Leute immer wollen. So, ich bin ein Künstler, ich mach, keine Ahnung, ich schreibe Gedichte, ich zeige Comics, irgendwas und hau die halt in die sozialen Medien und dann verselbstständigt sich das. Das ist total geil, das mal wirklich zu hören und mit jemandem zu sprechen, dem das passiert ist.
Ja.
Wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich? Panini oder hat Panini die Lizenz gekauft und die dicke Version hier gab es schon vorher?
Nee, die Version gab es schon vorher. Die war bei Livers, aber halt so A4 groß. Mm. Und ja, so ich sag mal, der brasilianische und koreanische Verlag haben das halt in der gleichen Größe wie Panini gemacht. Und ich habe gesagt, ich finde es in der Größe eigentlich angenehmer. Ich mag das mehr. Und dann haben die mir dazu gestimmt und haben gesagt, okay, wir machen das auch ein bisschen kleiner. Die haben jetzt so ein Mittelgröße aus den beiden zusammengebastelt, also ist auch okay. Ja, aber das Cover gab's schon mit den Goldelementen und so, das war ursprünglich auf Livers Editions zusammengebastelt worden. Ja, die haben es dann so übernommen, weil es denen gefallen hat.
Weißt du überhaupt noch, in wie vielen Sprachen es die Geschichten schon gibt?
Ja, also noch habe ich Übersicht. auf jeden Fall Deutsch, Französisch, Englisch, Koreanisch, Brasilianisch. Und ab November, glaube ich, dann auch auf Italienisch.
Das ist total verrückt, weil Martin hat es quasi für uns eingefädelt, das Interview mit dir, und hat halt dieses Buch angefragt. Und er sagte zu mir nur, er hat nur mit Panini geschrieben und Ginja und so. Und ich sage, ja, passt schon, mach du mal. Du hast den Hut auf, du machst das schon. Und dann kamen irgendwann die Hardcover-Bücher und passt alles. Und dann habe ich das gelesen, die Woche, Anfang der Woche. Und dann, ich habe eine Freundin in den USA und der habe ich das gezeigt und gesagt, ach ja, das kenne ich aus den sozialen Medien. Ich denke mir so, hä, was? Das ist ja viel bekannter, als ich dachte. Das ist das ist total verrückt, dass ich dann dieses Feedback aus den USA bekommen habe, dass es da auch bekannt ist, also auch im englischsprachigen Raum. Und das ist, was ist denn das für ein Gefühl quasi zu wissen, dass die eigenen Comics weltweit verlegt werden und gelesen und gemocht werden vor allem? Kann man das überreißen überhaupt?
Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich kann das irgendwie auf Englisch besser sagen, I don't comprehend. Ich kann das irgendwie gar nicht verarbeiten in meinem Kopf. Das ist so, ich weiß, meine Comics fliegen da irgendwo durchs Internet und in so ein paar Buchhandlungen, aber es ist so, das sind so Größenverhältnisse, die übersteigen meinen Kopf irgendwie.
Das kann ich komplett verstehen.
Es ist halt mehr, als ich je gedacht habe, dass ich es erreichen könnte. Also gerade wenn man so als Kind schon malt und man sagt immer so, ja, ich möchte später mal mit Kunst mein Geld verdienen und alle sagen dir so, nein, das machst du nicht, mein Fräulein. Du wirst arm, du wirst dir dein Essen nicht leisten können. Mit Kunst verdient keiner Geld. Das sind nur ganz wenige Leute, die das schaffen und du bist keiner davon. Und alle reden dir das aus. Und du denkst so, okay, dann nicht. Aber ich wollte nur das machen und jetzt kann ich das machen, das ist so irre. Und ich mache sogar noch was Gutes dabei. Ich kann meine Tierschutzliebe damit verbinden. Das ist so wie so mein eigener kleiner Lottogewinn. Also ist jetzt kein krasser Geldgewinn, aber es ist so ein, ich habe meine Berufung gefunden, Gewinn. So, das macht mich innerlich glücklich irgendwie. Mehr brauche ich gerade gar nicht irgendwie.
Ach, das ist schön.
Klingt irgendwie voll kitschig, ich weiß, aber das ist so.
Überhaupt nicht. Du hast meine Batterie gerade aufgeladen. Also ich kann das nachvollziehen. Als Autor kann ich das nachvollziehen. Super, ich freue mich für dich.
Dankeschön.
Das ist ja auch so, dass Panini auf ihrer Seite schreiben, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, dass irgendwie das sehr schnell vergriffen auch war auf der Messe und man musste nachdrucken, weil so eine Magie von Loving Reaper ausgeht. Ich kann es nicht anders fragen, weil was ist das für eine Magie? Sind das Haustierbesitzer, die das so feiern? Oder wem verzauberst du da eigentlich?
Ich habe das Gefühl, ich habe da gar keine richtige Zielgruppe, weil es verzaubert irgendwie alle, die es gerade irgendwie fühlen. Also ich habe schon Nachrichten bekommen von einem 7-jährigen Jungen, der sich von seiner Mama filmen lässt und das Buch so ganz schüchtern in die Kamera hält und so, I love your work. Und das ist so süß. Oder manchmal kriege ich auch so E-Mails von Schülern, die ein Referat machen wollen. Oder ich kriege aus Amerika E-Mails von Veteranen, die im Krieg gedient haben. Und die schreiben dann so, Girl, ich habe Dinge gesehen, ne? Aber deine Comics bringen mich zum Weinen. Und das ist einfach, es ist alles drin irgendwie. Also jede Altersgruppe. Ich hab auf Patreon verlose ich manchmal Bücher. Und eine Gewinnerin war letztens eine alte Frau, die war 98 Jahre alt. Und die hat sich so gefreut, dass sie mein Buch gekriegt hat in Amerika.
Das ist total geil.
Ich kann
geil.
Das nicht mehr. Es ehrt mich einfach unglaublich. Es ist so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist einfach so schön. Und auch einfach zu wissen, diese Leute fühlen vielleicht auch so den gleichen Weltschmerz wie ich oder sie schicken mir, was sie selber tun, um Tieren zu helfen oder sie erzählen mir, ja, seit 20 Jahren adoptiere ich aus dem Tierheim, einfach weil mir das so am Herzen liegt, weil mir die Tiere so leid tun. Und ich denke so, ja, ich habe hier meine Community gefunden, so, ne? Und es ist, ich weiß auch nicht, es ist aus so vielen Gründen schön und irgendwie schrecklich, weil diese Geschichten sein müssen, aber irgendwie schön, weil sie auch irgendwie jetzt verbinden. Ja, alles davon.
Das hast du schön gesagt. Ich glaube auch, dass das, wie soll ich sagen, so ein bisschen das Endgame in Anführungszeichen eines Kunstschaffenden ist, dass du Kunst schaffst, die andere berührt, von der du natürlich im besten Fall auch noch leben kannst. Und dass du so ein bisschen deinen Teil dazu beiträgst, die Welt besser zu machen. Weil ich glaube, dass Künstlerinnen und Künstler schon so ein bisschen so, wie soll ich sagen, ich will es nicht sagen, geschundene Seelen sind, aber schon so ein Mitteilungsbedürfnis haben und das auch in ihrer Kunst verarbeiten, ganz egal was es ist, ob es jetzt Musik ist, Comics, Bücher, wurscht. Und in der Hinsicht finde ich, bist du ein Vorbild. Natürlich gehört da, klar, du hast das Glück, dass das Ganze so hoch eskaliert ist, aber trotzdem. Es muss ja nicht immer die ganze Welt betreffen und den Veteranen in den USA, wenn man eine kleine Zielgruppe hat und die berührt, dann ist da auch schon viel getan. Aber umso geiler ist es, wenn halt die 98-jährige Oma sich über den Comic freut und sich genauso darüber freut wie der 7-jährige Junge. Und das ist, das muss man erstmal schaffen. Also da ziehe ich sämtliche Hüte.
Ich weiß noch nicht wie. Also ich wusste nicht, dass ich diese Superpower habe. Ich dachte einfach, ich habe so eine chronische Traurigkeit in mir drin. Warum auch immer. Ich war eigentlich ein sehr glückliches Kind, ein albernes Kind vor allem. Aber ich hatte immer so eine traurige Seele irgendwie. Ich weiß auch nicht. Und ich hab dachte, ich pack das jetzt einfach auf Papier. Was soll passieren? Ja, das ist passiert jetzt.
Ne? Du siehst, es geht vielen anderen auch so. Und es ist gut, dass du nicht auf deine Freundin gehört hast, die gesagt hat, das kannst du nicht machen. Weil ich glaube, dass Kunst immer eine Emotion hervorrufen soll, ganz egal, was das jetzt ist. Und dadurch, dass die Leute so massenweise darauf reagiert haben, weißt du, dass du es richtig getan hast.
Ich hoffe. Also ich hoffe, keine Ahnung, dass vielleicht ein paar Herzen geändert werden und ein bisschen netter werden zu Tieren. Ich weiß nicht.
Ach Gott, bestimmt.
Wir schauen mal. Vielleicht kriege ich irgendwann Feedback. 20 Jahren.
Wenn wir schon bei Tieren auch sind, da haben wir uns hier notiert. Jetzt wissen wir es mittlerweile, weil wir haben hinten ein bisschen Flausch gesehen. Hast du selbst Haustiere?
Ja. Ich habe, also wie schon gesagt, ich hatte immer Hunde und die kamen auch alle aus dem Tierschutz oder aus dem Tierheim, je nachdem. Ich habe gerade Arlo, er ist ein Mittelspitz und kommt aus Ungarn. Und Ungarn hat ja dieses Problem, dass da, also nicht nur Straßenhunde, aber viele Hunde kommen dann direkt in so eine Tötungsstation. Und dann gibt's da glücklicherweise so Verbände, die holen die aus den Tötungsstationen und gucken so, dass sie die irgendwie auf andere Länder verteilen oder in so normale Tierheime, sag ich mal. Und da ist er halt raus. Und der ist jetzt seit 2,5 Jahre bei mir, glaube ich. Doch, nee. Nee, 2 Jahre. Doch, seit 2 Jahren ist er jetzt bei mir. Wir waren heute auf der Hundewiese, deswegen ist er ein bisschen erschöpft und springt er hier immer sehr viel rum. Hallo! Komm her! Vielleicht kommt er mich ja besuchen. Hey! Hörst du sie?
Der wichtigste Befehl bei Hunden ist doch immer, komm oder komm nicht. Und dann kommt oder kommt nicht.
Das ist mein Baby. Ach, der ist ja putzig.
Ja, süß.
Und er ist ein ganz braver Junge. Und Er gibt sich sehr viel Mühe und er ist sehr erschöpft heute. Hast viel getrunken?
Ja, er ist erschöpft auch. Wow.
Ich habe eine Maine Coon und ich glaube, die sind ungefähr gleich groß. Ja.
Und gleich flauschig. Ja.
Der schläft mir gleich ein. Gut. Alles gut? Ja, sehr gut. Jetzt habt ihr Alu gesehen. Er schläft hier, ist okay.
Das heißt aber, weil Loving Reaper ja oft eben die Haustierbotschaft hat mit informiert euch, kümmert euch drum und wenn ihr es macht, dann macht's bitte gescheit. Heißt, du bist nicht per se gegen Haustierhaltung, sondern du möchtest auch, dass Leute sich die Tiere ins Haus holen und mit ihnen leben. Nur, sie sollen sie halt bitte gescheit behandeln.
Das ist ein witziges Thema, weil da habe ich schon öfter mal drüber diskutiert, ob Haustiere generell eine gute Idee waren und sind. Ich weiß nicht, ob dann das mit Hunden vielleicht eine Grauzone ist, weil die sind ja, obwohl, vielleicht hätte man die Wölfe einfach in Ruhe lassen können, ich habe keine Ahnung. Die heute domestizierten Hunde sind ja in der Regel gerne bei uns. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Wölfen damals so war. Aber es war ein langer Weg dahin, ne? Aber jetzt zum Beispiel so Arten wie Papageien, Wellensittige, das sind Schwarmtiere, die leben zu Tausenden miteinander. Und wie in meinem Comic, leben die teilweise in so kleinen Käfigen, alleine und werden irgendwie vergessen und haben keinen Kontakt zu Artgenossen und werden dann noch irgendwie in den Schrank gestellt, wenn sie zu laut sind. Also ich finde, es gibt Tierarten, die hätten nie Haustiere sein dürfen. Bei Hund und Katze weiß ich nicht so genau. Das ist halt viele Themen. Ich weiß auch nicht alles. Aber ich versuche einfach so irgendwie gegen Leid anzukommen. Müsste man drüber diskutieren. Ich glaube, da gibt's noch viel, was ich berücksichtigen müsste, um da eine gescheite Meinung für abzugeben.
Ich glaube, da gibt's auch gar keine richtige oder falsche Antwort. Ich sag mal so, wenn Arlo aus einer Tötungsstation in Ungarn kommt und sein Leben wurde gerettet und hat bei dir ein gutes Leben, dann hast du alles richtig gemacht. Und ich glaube, die Diskussion müsste dann eher so in die Richtung gehen mit, weiß ich nicht, die französischen Bulldoggen, die grunzen die Schweine, weil sie nicht richtig atmen können, wo ich dann, ne, wenn du irgendwie spazieren gehst und so, läuft einer an dir vorbei und denkst dir, mein Gott, dieses arme Tier, es ist ja eigentlich nur noch ein Schmerz, diese Existenz. Das ist dann, glaube ich, da, wo man anfangen muss.
Ja. Ich habe gehört, die werden teilweise zurückgezüchtet, damit die wieder längere Schnauzen haben und wieder besser atmen können. ist ein Anfang, I guess.
Ja, es hätte gar nicht so weit kommen müssen, aber ja.
Ja, aber das meine ich ja. Also, vieles hätte vielleicht gar nicht so weit kommen müssen, wie es jetzt ist. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir retten, was zu retten ist. Aber wir können halt nicht zurück in die Vergangenheit und da Dinge stoppen oder Vorgänge stoppen. Jetzt ist es halt, was es ist. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir es halt irgendwie erträglich für die Tiere machen, die jetzt hier angekommen sind bei uns. Und das, denke ich, schafft man über Aufklärung.
Ja, hoffe ich. Wie leistest du? Ja, ein Stück weit. Martin, ich ziehe jetzt einfach mal eine von den Rausschmeißerfragen vor, weil die passt nämlich so gut. Und an die musste ich jetzt auch gerade denken. Mhm. Jenny, was hältst du denn eigentlich von Hunden in Handtaschen, die in Handtaschen rumgetragen werden?
Schwierig. Also zum einen sind diese ganz kleinen, also ich finde die auch putzig und ich liebe die, aber ich würde das, glaube ich, nicht kaufen wollen, weil die haben ihre ganz eigenen Vivierchen dadurch, dass sie so winzig gezüchtet sind. Und zum anderen nimmt man den, also wenn man jetzt so einen Hund hat, am besten noch von einem Züchter. Und dann, also viele bringen denen nicht bei, sich zu sozialisieren. Die heben die einfach hoch, wenn es anstrengend wird, wenn die einen anderen Hund treffen und packen die dann irgendwie weg oder behalten sie auf den Arm. Aber damit nehmen sie den Hunden einfach die Chance, sich zu sozialisieren und zu lernen, mit den anderen Hunden klarzukommen. Das sehe ich ganz oft und ich finde das ganz, ganz schwierig, weil was, wenn Frauchen mal nicht in der Nähe ist, dann weißt du gar nicht, wie er klarkommen soll, weil er das nie gelernt hat vielleicht. Also ich glaube, die haben so viele Wehwehchen, also nicht nur körperlich, sondern auch einfach so vom Sozialverhalten. Und es ist einfach, es ist wirklich schwierig. Ich will dir nicht ihre Daseinsberechtigung absprechen, weil jetzt sind sie da, jetzt werden sie geboren, jetzt verdienen sie Liebe und Fürsorge, aber lass sie doch auch einfach Hund sein. Es sind immer noch Tiere, die haben auch immer noch... Ach, wisst ihr, was ich meine?
Es ist kein Accessoire, ja.
Danke. Es ist kein Accessoire, es ist keine Deko. Behandelt Tiere bitte wie Tiere. Es sind immer noch Lebewesen mit ihren ganz eigenen Bedürfnissen. Dadurch, dass wir die so gezüchtet haben, auch ganz andere Problemzonen.
Mhm, ja.
Oh, ich fühle mich mal wie Peter, wenn ich so rede, ne? Aber es ist einfach so, es muss berücksichtigt werden, es muss mal angesprochen werden.
Nee, es ist auch gut. Du kannst das hier auch alles rauslassen. Dafür sind wir hier zusammengekommen.
Wir gehen ganz kurz weg von den Tieren und gehen ein bisschen zu deinem Zeichenstil. Und zwar mutet der, finde ich, wenn man sich die Augen der Figuren anschaut, sehr Manga-mäßig an, weil es eben oft große Augen sind bei den Menschen. Ich habe mir ein paar Reviews durchgelesen, haben die Leute auch geschrieben, wirkt ein bisschen asiatisch, der Stil. Sind es Zufälle oder ist das wirklich etwas, das dich irgendwie bewegt, wo du denkst, ah ja, Manga ist ein schöner Stil, bringe ich mal ein bisschen in den westlichen Stil rein. Was ist da passiert, vielleicht im Studium, in Australien, etc.?
Wie sage ich? Also ich würde sagen, natürlich haben mich Sachen beeinflusst in meinem Leben. Ich bin mit Animes und Mangas groß geworden. Ich habe aber auch Comics gelesen und ich glaube, es hat sich einfach ganz komisch vermischt bei mir. Ich ziehe jetzt auf keinen Stil direkt ab, aber was ich, glaube ich, bei Mangas immer sehr mochte, waren halt tatsächlich diese großen Augen, weil die sehr viel Mimik und Gefühle kommunizieren konnten. Und ich glaube, das wollte ich einfach ein bisschen wieder drin haben, gerade bei Life. Life ist so ein lebhafter Charakter und ich finde, wenn man so viel Kommunikation durch Mimik, das hat man ja einfach sehr leicht in Hollywood-Filmen, sag ich mal, wo die Kamera so ins Gesicht gezoomt ist. Aber bei Mangas zum Beispiel kann man so viel Mimik einfach über diese Seiten, über diese Zeichnung zeigen. Und das wollte ich, glaube ich, einfach mit drin haben. Aber unterbewusst. Also ich spekuliere jetzt über mich selber so ein bisschen, aber ich denke, dass das da einfach so ein bisschen mit reingeflossen ist.
Hast du denn, ich frage jetzt mal ganz, ganz direkt raus, hast du denn Lieblings-Manga-Anime Top 3?
Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Zum Beispiel Junji Ito. Habe ich immer gerne gelesen.
Da bist du in der hier richtig.
Ja.
Ja. Wir sind auch Junji Ito Konnoisseure.
Liebe ich abgöttisch, ist absolutes Talent meiner Meinung nach und Klassiker Ghibli oder Ghibli, wie man es gerade aussprechen mag.
Mit Junji Ito hast du uns schon überzeugt. Der hat ja auch Katzengeschichten.
Mir fällt immer zuerst ein, weil der hat mich auch so irgendwie geprägt irgendwie, weil oder sagen wir mal vernarbt. Dieser Mann weiß, was er mir erzählen muss, ne? Das ist unglaublich. Ist unglaublich, was der kann. Also,
wir haben eine ganze Folge zu dem gemacht und zu unseren Lieblingsgeschichten, weil das ist echt wild, was der da vom Stapel lässt. Australien habe ich erwähnt, weil du auch auf deiner Seite schreibst, dass du da Animation und Design studiert hast. Wie kam das? Wie ist so ein Designstudium im Ausland?
Das hat eigentlich, also ich habe eigentlich zu der Zeit in Hildesheim studiert, digitale Medien hieß das damals noch. Und die hatten einfach so ein Austauschprogramm für alle möglichen Länder. Also die haben wirklich Partnerhochschulen überall auf dem ganzen Globus, von Amerika bis China, glaube ich, keine Ahnung. Überall, auf jeden Fall, aber auch Australien. Und ich habe gedacht, okay, die nehme ich wahrscheinlich eh nicht, aber ich bewerbe mich einfach mal drauf, warum nicht? Und dann haben die mich genommen und ich hatte gar kein Geld dafür. Und dann habe ich aber, dann hat mir mein bester Freund halt was geliehen. Ich habe das alles schon zurückgezahlt, ne? Dank Loving Reaper, wohlgemerkt.
Siehst du mal, so kommt alles zusammen.
Es kam alles, wie es kommen musste, ne? Und er hat mir dann halt so ein bisschen Geld geliehen, damit ich mir das überhaupt leisten konnte, weil ich war dann einfach eingeschrieben, weil ich habe wirklich nicht, ich dachte, bis zuletzt dachte ich, ich schmeiß mich eh raus, weil da haben sich so viele Leute drauf beworben und ich dachte so, nee, komm Jenny, keine Chance. Und dann war ich da halt drin und dann hat mein Kumpel mir das geliehen und dann war ich da. Und ich habe die Frage vergessen. Wie ging's weiter?
Ja, nix, einfach nur ein bisschen erzählen, wie es so dann in Australien war, eben Design zu studieren.
Spannend auf jeden Fall. Also dankbare Erfahrung. Also man will eigentlich ein bisschen mehr Urlaub machen, als da tatsächlich zu studieren, aber man macht's natürlich nicht, ne? Weil wann hat man die Chance? Und dann habe ich jetzt so doch diesen Platz bekommen und dann war ich da. Oha, und dann musstest du erstmal irgendwie eine Wohnung finden, ne? Das war noch so das krasse Ding, weil ich hatte jetzt nur so das Geld für so eine Studenten-WG, aber findet man eine Studenten-WG, weil gerade so zu Semesterbeginn wollen alle eine Studenten-WG. Und das war richtig witzig, weil ich hatte gar nichts und ich habe dann auf Facebook gejammert. Ich war damals in irgendeiner Facebook-Gruppe, das war irgendwie so eine Frauengruppe, die, glaube ich, so Katzenliebhaber waren. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und ich war so, Leute, es passt hier nicht rein, aber ich habe voll ein Problem. Ich bin ab da und da in Australien und ich muss irgendwo bleiben. Ich kenne niemanden, der da wohnt. Ich bin da nur zum Studieren für ein halbes Jahr. Oh mein Gott, rettet mich, ich habe voll Angst. Und dann hat sich ein Mädchen gemeldet, die war irgendwie so in meinem Alter damals und die meinte so, ja, ich wohne da und da mit meiner Mutter. Du kannst erstmal bei uns einziehen, bis wir dir dann halt eine Studenten-WG suchen. Ich weiß nicht, okay, ist okay, nehme ich. Also es könnte auch ein Serienkiller sein und ich wäre trotzdem hingefahren. Ich war so naiv. Aber es hat geklappt, es war eine total nette Familie und ich habe dann so mit der australischen Familie da irgendwo in Victoria gelebt und direkt am Strand, das war voll traumhaft, das war voll schön. Und dann sind die echt mit dem Auto alle möglichen Studenten-WGs mit mir abgefahren, bis mich dann endlich eine genommen hat. Und das war auch ganz interessant, weil das war dann so ein Haus in Blackburn mit ganz vielen Vietnamesen. Und das fand ich so cool, aber das war so ein Kulturschock, weil ich hatte das Gefühl, die wollen mich eigentlich nicht da haben, weil es waren so Studenten und Arbeitende. Also das waren halt auch so, die eine war irgendwie Krankenschwester, zwei waren irgendwie Studenten, eine war noch Schülerin. Drei waren miteinander verwandt irgendwie und dann war irgendwie immer der Freund von den Mädels da. Also von dieser Dreier-WG ist es ganz schnell zu einer Sechser-WG geworden, weil die haben dann sich da dauerhaft eingenistet. Ich hatte ein sehr kleines Zimmer, das waren, glaube ich, so 4 Quadratmeter oder noch kleiner.
Uje.
Da hat nur ein Bett reingepasst und eine Kleiderstange. Aber ich habe nichts Besseres gefunden, also habe ich es genommen, war mir egal. Ich war eh nie zu Hause, also ich war nur zum Schlafen da. Also ich habe echt gelebt wie so ein Mönch, irgendwie ganz komisch. Ich kann dann, keine Ahnung, es war so wild alles.
Ich habe das Gefühl, dass du das beste Beispiel bist für einfach mal probieren. Ja.
Einfach mal. Ja, ich dachte so, komm, jetzt hast du einen Platz, jetzt hast du voll die netten Kontakte da irgendwie auch über Facebook vor allem gefunden. Ich mach das jetzt einfach. Und es ist auch irgendwie gut ausgegangen. Die Vietnamesen haben mich akzeptiert. Ich wurde akzeptiert in ihren Kreisen. Die haben sogar einmal mit mir gekocht zusammen. Das war eine spannende Erfahrung. Die können das einfach. Wild. Coole Leute auf jeden Fall. Ja, aber das hat geklappt. Ich war eh nicht viel zu Hause. Das war auf jeden Fall. Und die Australier sind unglaublich nette Menschen. Also ich war in einem Hörsaal. Das hat an so einen Saal von einer Oper erinnert. Das war riesengroß. Es waren so 3 aneinander gestapelte Leinwände, die Aufzeichnung konnte ich mir dann zu Hause nochmal auf den Laptop ziehen. Es war alles sehr up to date. Es war alles sehr modern. Ich konnte eigentlich alle auch Fächer auch mal so reinschnuppern, bevor ich mich endgültig eingetragen. Ich konnte auch noch mal wechseln. Es war sehr zugänglich, es war sehr kulant alles gestaltet und ja. Ich war sehr verpeilt und man hat mir alles verziehen. Ich bin sehr dankbar für diese Menschen da. Ui, aber Game Design war der geilste Kurs, den ich je hatte, also.
Ja, weil wir hatten mal eine Folge zu hier Geschichten in Videospielen und Game Design. Max, ich glaube, das zählt uns interessieren, wenn du uns kurz dazu was erzählen kannst. Weil wir sehen ja immer nur die Ergebnisse, aber wie viel da eigentlich an Arbeit drin steckt, das können wir wahrscheinlich gar nicht umreißen, wenn du da vielleicht mal einen Eindruck von geben könntest.
Mehrere Sachen. Also ich war ja noch in so Anfängerkursen. Natürlich erstmal, also wir haben mit einfacheren Sachen angefangen. Wir haben mit so Brettspielentwurf angefangen Charakterdesign haben wir angeschnüffelt. Das ging dann so halt in Hand mit Animation, dass man so seine entworfenen Charaktere dann animiert hat und solche Sachen. Und später war das dann auch so ein bisschen mit Weltkarten entwerfen und mit welchem Programm am besten. Und dann haben wir Teams gebildet und dann mussten wir dann doch noch ein Brettspiel entwerfen. Das sollte, glaube ich, erst digital umgesetzt werden, aber dadurch, dass in dem Kurs relativ viele Austauschstudenten waren, haben wir gesagt, so, ja, wir sind nach einem halben Jahr weg, vielleicht machen wir nur ein Brettspiel, weil digital umsetzen dauert zu lange. Das hätten wir dann nicht mehr mitbekommen, das wäre irgendwie schade gewesen. Und ja, wir haben dann eigentlich so, ich muss sagen, wir haben in viele Bereiche reingeschnuppert, was so Game Design anging. Also wir haben uns auch so Vorträge dazu angehört und wo kam was her? Wir haben uns so geschichtshistorisch so angeguckt, welche Leute haben welche Spiele gemacht und was hat zu was geführt. Und ich weiß noch, dass wir ein Brettspiel über Crazy Cat Ladies machen wollten, also verrückte Katzenfrauen. War wahrscheinlich bei mir noch ein bisschen hängen geblieben von dieser Facebook-Gruppe. Aber wir durften es nicht Crazy Cat Lady Game nennen, weil die Angst hatten, dass das zu offensive wäre, weil man darf nicht crazy sagen, weil das könnte ja Menschen vielleicht angreifen, die mit einer Behinderung kämpfen oder so, dass die das irgendwie sich angegriffen fühlen. Aber ich fand das irgendwie so, ich weiß nicht, ich bin immer noch nicht so überzeugt von, weil ich denke so, es gibt ja auch so, wenn ich crazy höre, dann denke ich so an Achterbahnfahrten oder weiß ich nicht. Ich denke dann nicht an Menschen, die mit Behinderung kämpfen, und diese Assoziation hatte ich gar nicht, deswegen war ich da irgendwie so sehr irritiert, aber ich wollte jetzt auch keiner vor Füße treten, deswegen war das okay. Ich habe es irgendwie anders umbenannt, aber das weiß ich schon gar nicht mehr. Aber es war dann trotzdem so ein Katzenspiel, die man irgendwie einsammeln musste und dann. Ich weiß gar nicht mehr, was mit diesen Katzen passiert ist, ehrlich gesagt, aber ich glaube, die waren nicht ungefährlich. es war auf jeden Fall ein lustiges Spiel. Ich habe leider nicht mehr mitbekommen, was draus geworden ist. Die wollten es doch irgendwo einreichen, aber ich glaube, wenn da irgendwie was draus geworden wäre, hätte man mir das gesagt. Ja, aber es war witzig. Es war einfach so ein Randtasten. Ich hätte gerne mehr Semester belegt, aber ich könnte mir nur ein Semester leisten. Deswegen war es schon. nein, es war nur ein... man durfte, glaube ich, ein halbes Jahr bleiben für das Austauschding und dann...
Aber es klingt wie eine gute Zeit.
Ja.
War auf jeden Fall Wahnsinn. Also hätte ich gerne länger gemacht. Aber die haben sehr andere Studiengebühren als wir. Also durch das Austauschprogramm habe ich weiter nur meine deutschen Gebühren bezahlt. Die nach Deutschland kam aus Australien, die hat für das deutsche Semester ihre australischen Gebühren bezahlt. Ich habe deutsche Gebühren für das australische Semester bezahlt. Ich habe, glaube ich, 12.000 Euro gespart. Also was die bezahlen, ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, was die bezahlen, was die da hinblättern. Pro Semester und teilweise auch pro Kurs wird das extra bezahlt. Also
Halleluja.
Bin ich ja, da haben wir es schon ganz gut hier.
Ja.
Es war eine Erfahrung, einmalig, aber hat mich weitergebracht, denke ich. Also war auf jeden Fall.
Ja, es hat dich auf jeden Fall hierher gebracht und da, wo du jetzt bist. Und das ist ein guter Place.
Ja, ich denke auch.
So viel zur Kunst. Jetzt sind wir da. Max hat es vorhin schon angesprochen, unsere Rauschmeister-Fragen. Eine hast du schon mitbekommen. Was hältst du von Hunden in Handtaschen? Und auf diesem Niveau, und schlimmer geht's jetzt weiter.
Oh Gott.
Was würdest du sagen, sind die schlimmsten Namen, die man Haustieren geben kann?
Ich habe da eine Anekdote zu.
Die wollen wir hören.
Ich mach's auch kurz, okay, weil ich bin mal auf so ein Blind Date gegangen und das war so ein Anwalt, ein junger Anwalt. Und ich habe ihn gefragt, was für Fälle er übernimmt. Und da hat er mir mit einer steinernden Miene, also er hatte generell keine Mimik im Gesicht, der war sehr trocken, so trocken wie die Gesetzesbücher, die er durchwälzt, glaube ich. Der war wirklich, egal, er hat mir erzählt, er musste einen Fall, ich glaube, es war irgendwie ein Ehepaar und die hatten jeweils so zwei so Pudel. Aber die Pudel, die waren so Fashion-Pudel, die hatten so ganz wirre irgendwie Frisuren und Haarfarben, die wurden irgendwie eingefärbt, die hatten kleine Outfits und die waren so kleine Prinzessinnenhunde irgendwie. Aber die Namen waren irgendwie, wie war das? Prinzessin Plüschi-Pups und Mr. Flauschi-Kugel. Und wir haben in einen Kaffee gesessen und ich habe so gelacht, dass ich so ein bisschen unter den Tisch gerutscht bin. Ich habe so gelacht, dass sich alle nach mir umgedreht haben, weil diese ganze Geschichte war so absurd. Ich habe geweint, ich habe da gesessen, ich habe mit Tränen in den Augen da geweint vor Lachen. Und der saß da mit seiner steinernden Miene und hat mich so richtig verurteilt angeguckt, wie ich mich da benehme, wahrscheinlich auch berechtigt, weil ich konnte nicht mehr. Als ich das Buch erzählt habe, wurde es noch witziger, weil das war das Normalste der Welt und ich habe noch nie so dumme Namen gehört. Und diese Pudelbeschreibung, ich kann das gar nicht so wiedergeben wie er, und es ging einfach nicht. Und dann hat er noch seine, also die Glitzer-Outfits von den Hunden beschrieben. Die haben sich scheinen gelassen, aber haben sich um diese Glitzer-Outfits von den Hunden gestritten, wer welche Glitzer-Outfits behalten darf. Das war eine Absurdität, einfach nicht zu überbieten. Und ich kann das einfach nicht mehr. Das war einfach... Also bei solchen Namen ist es schon Mobbing. Okay? Wenn du deinen Hund schlimmer einkleidest als Heidi Klum und denen dann Namen gibst wie Prinzessin Plüschipups oder so, das ist Mobbing. Das ist gemein. Aber ja. Er hat geschworen, das war ein echter Fall. Wir haben uns danach nie wieder gesehen. Ich verstehe auch warum, weil es war wirklich zu viel für mein Herz. Nein. Ich kann das nicht so wiedergeben wie er, aber es war grandios. Es war wirklich grandios. Bitte übertreib es nicht. Um Himmels Willen.
Aber sowas wie Fifi findest du in Ordnung?
Also ich finde gewisse Namen beschämen den Halter mehr als das Tier. Das Tier versteht das nicht. Das Tier will nur geliebt werden und seine Streicheln halten. Dem ist egal, wie du es nennst, ne? Also, aber ich meine, wenn du dein Haustier jetzt wirklich politisch inkorrekte Namen gibst, dann kriegst du aufs Maul, nicht der Hund, ne?
Und nichts dazu, ja.
Richtig. Und ich glaube, den Tieren ist das herzlich egal. Die Rechnung musst du bezahlen dann, ne?
Jawohl.
Meine Meinung.
Das war eine Ansage. ich stelle einfach die nächste Frage. Ich würde noch mal kurz zurückzirkeln zu den Videospielen. Du zockst selbst gerne. Und ja. Welches Spiel muss man deiner Meinung nach unbedingt gespielt haben?
Die ist ja gemein, die Frage.
Animal Crossing, haha.
Also Animal Crossing hat mich während der Corona-Zeit schon ein bisschen gerettet, muss ich zugeben. Mhm. Auch Stardew Valley und sowas, aber ich spiele dann halt auch gern sowas wie Horizon Zero Dawn oder The Witcher oder Assassin's Creed. Es ist eine bunte Mischung bei mir. Ich glaube, aber auch Zelda. Ich liebe Zelda. Alles von Zelda. Ich weiß aber nicht, ich finde, da sind die Geschmäcke so unterschiedlich und boah, ich spiele echt viel Stardew Valley in letzter Zeit so aus Coping-Gründen. Ich glaube, das ist so unmöglich. Das geht nicht. Leute, was ist so fies? Ihr wolltet, dass ich mir Feinde mache? Das geht nicht.
Ach was, da gibt's doch eigentlich keine falschen Antworten. Du hast jetzt ein paar richtig geile Titel genannt, die wir auch gezockt haben. Also von daher, ich bin zufrieden. Sammlung.
Oh, ich habe Split Fiction angefangen mit meinem Kumpel. Habt ihr das mal gespielt?
Das habe ich nicht gespielt. Das ist nicht geil. Geht unter den Kollegen im Gegenrum Split Fiction. Also, ja, GameStar und so. Aber das habe ich tatsächlich noch nicht gezockt, ja.
Ich fand den Vorgänger besser, muss ich sagen. Dieses It Takes Two. Ich fand, es war storytechnisch irgendwie ein bisschen abgerundeter. Aber Split Fiction macht eigentlich auch echt Bock. Ist ein anderer Humor, glaube ich. Also.
Geht's da nicht um ein Paar, das sich getrennt hat? War das das?
Bei It Takes Two, ja?
Ja, ja.
Ne?
Irgendwie sowas, ja.
Ich finde, Split Fiction geht so ein bisschen in Black Mirror-Terror, weil das ist echt so ein bisschen sehr futuristisch. Und gerade durch das Problem, dass sie reinrutschen, dann sind sie in dieser Bubble gefangen, wo man nicht weiß, wie man sie rauskriegen soll, weil das System konnte ja abstürzen und dann sind sie völlig verloren und dann, also es ist schon ein bisschen gruselig gemacht. Sonst, oh mein Gott, Silent Hill auf jeden Fall. Oh mein Gott, ich liebe Silent Hill. Ich bin immer noch richtig wütend, dass sie PT nicht fertig gemacht haben, ne?
Ja, da kann man auch nach 13 Jahren, ich glaube 2012, Feeling Old Yet, immer noch sauer drauf sein, dass sie es nie gemacht haben, ja.
Es ist ewig lange her und ich habe mich da nie von geholt, weil dieser Teaser, der war so phänomenal gut. Ja, und dann wird es einfach abgebrochen und es hat so viel Potenzial gehabt. Ich meine, mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das zugeben darf. Ich habe damals Conker's Bad Fur Day geliebt.
Oh ja, das darf man zugeben. Das ist ein Klassiker, den kennt nicht jeder.
Das ist politisch so inkorrekt, ne? Aber es ist einfach, ja. es ist so... leider geil. Es ist leider witzig. Es ist so furchtbar, aber also man hat mir das in ein gottlos jungen Alter vorgesetzt. Ich glaube, ich war 8 oder so. Das ist ja eigentlich.
Das ist eigentlich zu jung.
Es hat mich auch deutlich verstört. Also die Castlevania-Reihe.
Da musste ich vorhin dran denken. Aus irgendeinem Grund musste ich auch in Castlevania rein. Ich weiß es nicht mehr.
Final Fantasy?
Oh, welches? 7, 8, 9, 10.
Oh, ich habe jetzt
das ganze Alter nicht
so weit, glaube ich. Das, wo sie jetzt ein Remake gemacht haben.
Also 7, ne?
Ja. Doch, 7, doch. War das 7?
Ja.
Das war 7, ne?
Ja, 7 hat dieses Big Budget Remake bekommen, ja.
Stimmt, doch, dann 7.
Ich zocke gerade wieder das 8er und ich glaube, ich habe in nichts so viel Lebenszeit gesteckt wie in Final Fantasy 8. Ja. Wie alt bin ich? 34 und ich glaube, 17 Jahre davon sind Final Fantasy 8. Ich kann da jeden Schritt, jeden Gedanken, jede Sprechblase kann ich auswendig. Ja. Also Final Fantasy, da schlägt mein Herz höher.
Martin, geh doch mal zur nächsten Frage.
Wir gehen mal zur nächsten Frage und müssen hoffen, dass du die Figur kennst. Und wir gehen zur nächsten Frage und müssen ein bisschen hoffen, dass du die Figur kennst. Aber würdest du sagen, du bist die Ace Ventura unter den Illustratorinnen?
Na, ich glaube nicht, dass ich so cool bin.
Dann ja so Dr. Doolittle.
Vielleicht, maybe. Ich bin so ein bisschen... Ich laufe einfach so völlig verpeilt rein und irgendwie geht alles gut.
Also, das ist schon ein bisschen Ace Ventura. Aber du bist noch aus keinem Nashorn Hintern rausgekommen, oder?
Nee. Noch nicht.
Oh, was denn, was nicht ist, kann noch werden.
Richtig. Nee, ich keine Ahnung. Vielleicht doch Ace Ventura.
Ich habe noch eine letzte Frage für dich und dann bist du befreit. Man sollte eigentlich meinen, wer solche Comics zeichnet wie Loving Reaper, müsste irgendwann abgebrüht sein. Würdest du sagen, du bist abgebrüht oder gehen dir die Geschichten oder die Sachen, die du erlebst, immer noch sehr nah?
Ach so, du meinst, ob mich das so ein bisschen...
Abgehärtet hat.
Abgehärtet hat? Ach so. Abgebrüht ist doch eigentlich so ein bisschen hinterhältig sein, glaube ich.
Ja, halt, dass es sich, dass du es nicht mehr so an dich ranlässt, so mehr oder minder.
Ja. Aber ich glaube, jeder Arzt und jeder Tierheim-Mitarbeiter wird dir sagen, dass du es ab irgendeinem Punkt einfach nicht mehr an dich ranlässt und auch nicht an dich ranlassen darfst, weil du musst deinen Job irgendwie überleben können. Und ich denke schon, also ich glaube, ich verkrafte mittlerweile Sachen, wo ich vor 5, 6 Jahren noch völlig eingebrochen wäre. Also ich finde, es ist ein bisschen gruselig, weil du willst nicht gefühllos zu wirklich so schrecklichen Themen werden. Aber andererseits, ich glaube, ich muss das werden, weil ich glaube, sonst kann ich mich für diese Sache auch nicht einsetzen. Ich kann die dann nicht mehr authentisch schreiben. Ich kann dann mich da nicht mit... Ich muss mich ja rein recherchieren. Ich will ja auch keine Fake News irgendwie verbreiten. Ich will ja das authentisch wiedergeben. Hier so und so sieht's aus und das passiert. Und ich glaube, das kann ich nur authentisch machen und das auch entsprechend verinnerlichen und verstehen, wenn ich mich wirklich damit richtig auseinandersetze. Und das heißt, ich muss mir das angucken. Ich muss mir das von mehreren Quellen auch angucken. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Also ich merke bei mir schon, dass ich das wirklich abgehärtet habe. Dass mein Herz da so ein bisschen taub geworden ist, auch wenn ich das echt falsch anfühle, trotzdem.
Du machst es für einen guten Zweck. Du, dein Herz wurde taub, damit unsere Herzen fühlen können.
Oh mein Gott! Ich glaube, so schön, dass ich hier gekriegt habe, ey. Wow. Wow. Danke.
Eigentlich würde ich am liebsten da einen Cut machen, so schön war das, und nichts mehr sagen. Aber das können wir leider nicht. Wir müssen nämlich die Folge offiziell beenden. Wir bedanken uns vielmals, dass du da warst. Das war ein sehr lebhaftes Gespräch. Das war eine wilde Reise.
Wenn ich kurz reingrätschen darf. Ich habe das, also ne, wir kannten uns ja vorher nicht. Wir haben uns ja heute zum ersten Mal gesehen. Und ich fand, dieses Interview war wie ein Gespräch mit der guten Freundin. Das ist wie, als hätten wir uns jetzt zusammen zu dritt getroffen auf ein
Bier
oder ja, und haben einfach mal laufen lassen.
Geht mir auch so. Ja. War sehr angenehm. Hat mir Spaß gemacht.
Yes.
Mir auch.
Wenn man dich sucht, beziehungsweise ich fange anders an. Loving Reaper heißt der Comic, so sieht die Graphic Novel aus, ist bei Panini jetzt in Deutschland erschienen. Für alle, die uns zuhören, das ist ein Hardcover mitten im Cover. Das kann man sich wunderbar an die Wand hängen oder das Buch ins Regal stellen. Und wenn man das tun möchte, wie kommt man daran? Wo findet man mehr Infos zu dir? Erzähl uns alles. Was muss ich bei Instagram eingeben und wie sie alle heißen?
Am besten entweder einfach bei Panini gucken nach Loving Reaper oder wenn man nur mich finden will, dann Jenny Ginger einfach bei Google rein, ganz ehrlich, das ist dann voll davon. Ich glaube, das leitet direkt auf alles weiter.
Auf alle französischen und koreanischen Seiten, ja.
Ja, ich habe auf meiner Website so eine Rubrik, die heißt Publications und da sind alle Bücher aufgelistet und wo man sie bekommen kann, in welchem Land, in welcher Sprache, tobt euch aus.
Hier habt ihr es gehört, checkt es aus. Maxe, wann kommt die nächste Folge?
Die kommt am 20. August.
Wunderbar. Na dann, bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, Feedback in alle Kommentarspalten, die ihr findet. Wie fandet ihr Loving Reaper? Haben euch die Geschichten berührt? Hat euch dieses Gespräch berührt? Seid ihr jetzt anders drauf als vorher? Immer her damit. Wir freuen uns auf Sterne bei Spotify, bei Apple Podcasts, auf Daumen hoch bei YouTube und wie sie alle heißen. Und bis ihr das geklickt habt, ist vielleicht schon der 20. August und damit die neue Folge draußen. Auf Wiederhören.
Danke, Jenny.
Danke auch. Jedes Jahr, also ich verstehe nicht, warum Leute das nicht lernen. Also jedes Jahr liest du, dass Hunde im Auto vergessen wurden oder einfach drin gelassen wurden, absichtlich, und dann sterben die halt ganz jämmerlich da drin an Überhitzung, weil Hunde schwitzen nicht so wie wir. Und gerade in so einem abgeschlossenen Auto werden, wenn es draußen, sagen wir mal, 25 Grad sind, dann sind das in 20 Minuten 40, 50 Grad in dem Auto. Das wird wirklich ein richtiger Backofen und Leute unterschätzen das sehr oft leider. Und ich kann es nur wiederholen, bitte um Himmels Willen, lasst keine Tiere oder kleine Kinder im Auto und geht dann einfach weg. Es auch keine 10 Minuten, auch keine 20 Minuten. Das reicht, um für so ein Auto sich komplett aufzuhitzen. Und das wird unerträglich. Hunde schwitzen anders als wir. Die können das nicht kompensieren. Die sterben dann. Und auch sehr, sehr grausam. Bitte, bitte, bitte tut das nicht. Lasst die Hunde zu Hause. Nehmt sie mit in den Laden, was auch immer. Aber lasst sie bitte, bitte nicht im Auto.